Sigrid Hobi ist Diplom-Lebensberaterin und zertifizierte Aufstellerin. Wenn ich anstehe im Leben, dann soll man innehalten und sich neu ausrichten. Dabei hilft sie gerne mit Lebensstilanalysen und auch diversen Aufstellungen. Es geht darum, genauer hinzuschauen, welches Thema brennt mir am Herzen. Also, ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Hobi, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Hallo.
Sie sind Diplom-Lebensberaterin und zertifizierte Aufstellerin. Jetzt bei Diplom-Lebensberaterin kann sich jeder gut was vorstellen. Mhm. Könnten Sie trotzdem noch mal sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Lebensberaterin und einem Psychologen oder so? Also was machen Sie da anders oder was ist der Fokus, auf den Sie Ihre Arbeit legen und wie schaut das aus?
Ja, also mein Fokus ist die lösungsorientierte Arbeit. Also es geht mehr darum, dass der Mensch nicht mehr zu viel zurückschaut, sondern dass man sehr fokussiert auf das Ziel hinarbeitet, also einen Auftrag formuliert. Unter dieser Überschrift stehen die ganzen Sitzungen und dann Ziele, kurzfristig, mittel- und langfristige Ziele festlegt und da gut vorankommen kann.
Wesentlich komplizierter, also für viele Menschen, wenn man sich da nicht so viel vorstellen kann, ist der Begriff zertifizierte Aufstellerin. Was macht man da genau?
Aufstellungsarbeit ist sowas wie Familienaufstellung, Problemaufstellung. Man kann verschiedene Themen aufstellen mit einer Gruppe. Das haben wahrscheinlich schon viele Menschen kennengelernt, wo man als 10 Leute oder so sich treffen und dann nimmt man Personen für Vater, Mutter, Kinder und so weiter, stellt sie in bestimmten Abständen hin und da wird dann schon vieles sichtbar, was für Themen da im Hintergrund schlummern. Wenn man jetzt auch mit einem Systembrett arbeitet, dann ist es im Einzelsetting, wo man das wie auf einem Schachbrett, nur es ist ein anderes Brett, wo man dann Figuren aufstellt und die Situation genauso darstellt. Eine Familie oder eine Konfliktsituation oder eine Problemsituation und da kann man irrsinnig viel auch wieder aufzeigen. Und da man die Adlerperspektive hat, kann man das dann sehr gut aus der Ferne beobachten und da wird einem wieder was klar.
Wenn man für die Aufstellung Personen nimmt oder Figuren nimmt, ist das ein entscheidender Unterschied? Wenn man Personen nimmt, werden die irgendwie auch aktiv dann oder stehen die auch wie Figuren nur still da? Wie ist das?
Na, die Personen, die dürfen dann auch sprechen. Also ich war schon sehr oft in verschiedensten Rollen. Da lernt man sich dann gut zu spüren. Wenn dann zum Beispiel ich die Mutter spiele und mir ein Vater ganz nahe gegenübergestellt wird, spüre ich, dass ich mich bedrängt fühle oder dass mir die Nähe viel zu viel ist und ich eigentlich zurück will. Und das melde ich dann in der Gruppe und dann darf ich auch zurücktreten, darf auch etwas sagen und das verändert dann immer sehr schnell was im System.
Das heißt, es ist eigentlich besser als die Spielfiguren, die man hat, weil die können ja nichts sagen.
Die können nichts sagen, aber da kann ich dem Gegenüber sagen, lege mal den Finger auf die Figur, was könnte die jetzt sagen? Und spürige Menschen spüren, okay, na, das ist mir eigentlich auch viel zu nahe. Und dann stellen sie die Figur zum Beispiel weiter weg. Also das ist alles möglich, auch im Einzelsetting.
Ein dritter Bereich, den Sie jetzt planen, ist die Arbeit mit Hochsensiblen. Ja. Wo ist da die Idee dahinter? Gibt es so viele Hochsensible?
Ja, die hochsensiblen Menschen, es ist auch eine ziemlich große Personengruppe. Das sind 20% der Bevölkerung. Und das sind Menschen, die eine stärkere Reizwahrnehmung haben und auch eine intensivere Reizverarbeitung. Also man spürt Lärm intensiver. Wenn viele Menschen in einem Raum sind, ist man schneller überfordert oder wenn es zu hell ist, wird es unangenehm. Da hat jeder so eine eigene Wahrnehmung, die aber dann auch sehr unangenehm werden kann und man ist dann sehr schnell erschöpft. Also eher erschöpft als so der normal tickende Mensch.
Das heißt, die haben auch einen verstärkten Betreuungsbedarf, dann eigentlich die Hochsensiblen.
Genau, weil die Welt ja auch immer schneller wird. Wenn man das jetzt so beobachtet, wir leben in einer ziemlichen Beschleunigung. Alles, was früher viel langsamer gedauert hat, wenn man Kontakt zu einem Menschen aufgenommen hat mit einem Brief, das hat gedauert, bis man den bekommt. Jetzt kann ich da an einem Tag, was weiß ich, wie viele SMS- und WhatsApp-Nachrichten verschicken und da muss man wieder beantworten, man kommt in einen ziemlichen Stress.
Es ist so, dass Sie die Hochsensiblen deshalb auch so gut betreuen können, weil sie selbst sich als Hochsensible auch empfinden. Ja,
ja, ich habe das als Kind noch nicht so gewusst, weil diese Forschung gibt es erst seit dem Jahr 97. Da hat die Elaine Aron in Amerika, eine Psychologin, das beobachtet an Patienteninterviews und hat dann entschieden, ja, die haben dann diesen Wissenschaftszweig ins Leben gerufen, dass es eben hochsensible Menschen gibt. Und bis das in Europa und in Österreich war, das hat dann auch noch gedauert. Und ich habe immer wieder gespürt, dass ich schnell müde bin oder gerne alleine spiele. Ich liebe zwar Kontakte, aber ich bin dann auch wieder gerne alleine. Außerdem war meine Mutter auch hochsensibel und da ist dann schon vieles sichtbar geworden. Sie war auch schnell erschöpft und hat immer ihre Ruhe gebraucht. Und jetzt kenne ich das schon an mir selbst. Ich brauche meine Ruhe. Rückzugszeit, weil ich bin ja auch in Röntgen aktiv, habe eine Anstellung und da haben wir auch oft sehr viele Patienten. Und ich merke, wenn ich zu lange im großen Raum mit den Kollegen arbeite und die vielen Patienten und dann auch der Radio läuft, dass mir das zu viel wird. Und ich habe dann irgendwann, gebe ich ein Signal, liebe Leute, ich muss jetzt den Raum verlassen, ich arbeite im kleinen Raum weiter, wo nur ich bin und ein Patient.
Es ist vielen Leuten, die hochsensibel sind, gar nicht so bewusst, dass sie hochsensibel sind. Also das heißt, das müssen sie auch erst erfahren. Das heißt, sie kennen die Probleme, aber wissen nicht die Ursachen.
Ja, genau. Also es ist so ein, ja, sich selbst kennenlernen und sich das dann auch eingestehen. Ich habe eine Kundin, die hat das jetzt erst erkannt mit 56, dass sie hochsensibel ist. Und sie sieht das als Befreiung. Sie sagt, endlich verstehe ich mich, warum ich früher nicht so gerne auf Partys gegangen bin oder in die Disco. Das kann ich auch so nachempfinden. Ich habe halt mitgemacht und diese Kundin auch. Sie hat mitgemacht und hat sich dann so erschöpft gefühlt und das hat ihr gar nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt, wo sie zurückschaut, denkt sie, ja klar. Und ich weiß, ich brauche Rückzugszeit, ich brauche meine Zeit und dann schöpfe ich wieder Kraft. Also es ist wirklich, diese Kraftplätze braucht man.
Ihr Motto ist sozusagen jetzt, was die Kunden, die Klienten betrifft, die sie aufsuchen sollen, dass wenn man ansteht sozusagen, haben Sie geschrieben, wenn man ansteht, dass man eben dann innehalten soll und sich neu ausrichten soll. Was meinen Sie da genau mit anstehen und dann auch mit dem Innehalten und neu ausrichten?
Ja, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß, ist es dann gut, vielleicht so einen Kraftplatz. Mein Kraftplatz ist die Natur. Ich gehe dann gerne dort ein paar Runden und halte auch so ein Zwiegespräch, also ich spreche mit Gott und das hilft mir, dass ich runterkomme. Oder es hilft auch Tagebuch schreiben, etwas reinschreiben, aus sich herausschreiben, dass es einen Platz hat, nennt man externalisieren. Das hilft auch, dass man wieder mit sich geordneter ist. Also es geht viel um innere Ordnung, weil wenn alles nur so wirr ist, so viele Erlebnisse, so viel, das erlebt wurde und dann ist man mit dieser Reizverarbeitung so überfordert. Diese Reizverarbeitung, ich habe, was weiß ich, irrsinnig viel gearbeitet, ich bin erschöpft, bin ich noch herumgefahren mit dem Auto, habe noch mit jemandem telefoniert, das gehört alles irgendwie eingeordnet in der Ruhe. Dass man von mir aus, weil der sensible Mensch ist auch so fokussiert auf, hat das einen Sinn, was ich mache? Um sich da vielleicht irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Tun aufzuschreiben, dass das bedeutungsvoller wird. Das hilft bei mir dann alles mit und das kann ich dann auch weitergeben.
Sie bieten ja auch an, das Walk and Talk. Ja. Das heißt, das ist auch so, dass man mit der Natur ein bisschen in Verbindung kommt, aber auch durchs Gehen sozusagen dann die Dinge neu ordnet im Gespräch mit Ihnen, weil Sie dann mit den Leuten gehen.
Da kann man sich dann überlegen, also wenn man da so dahin wandert, ich bin dann jemand, der gerne von irgendwo unten weggeht, wie zum Beispiel eine Wanderung auf den Husan-Tempel. Die kennen ja die Leute hier in der Gegend eher, da im Bezirk Mödling. Da beginnt man unten zu gehen und da kann man sich überlegen, was für Themen sind gerade in meinem unteren Leben, was habe ich gerade so für Themen, die mich eher beschweren, die schwereren Themen, da kann man die besprechen. Und dann gehen wir in die Höhe hinauf und dann sind so die hohen, die luftigen Themen, die in die Freiheit gehen. Da kann man dann so einen Vergleich machen, ah, was war da unten, was habe ich jetzt da oben, was spüre ich da anders. Also da sind dann so neue Wahrnehmungen möglich und auch ein Perspektivenwechsel. Und man kann auch, wenn man so geht, sich überlegen, ein Symbol, das ich in der Natur finde, einen Stein oder einen Stock, der was repräsentiert, was mich gerade beschäftigt. Oder wenn man so wandert, kann man sich auch überlegen, ja, jetzt habe ich gerade da so ein Thema, ja, und was für Antworten gibt mir die Natur? Es gibt ja dann einen Unterschied, ob ich jetzt einen blühenden Baum sehe oder irgendeinen verdorrten Baum. Das gibt alles Antworten.
Sie bieten an so Lebensstilanalysen, das heißt, da analysieren Sie sozusagen das bisherige Leben Ihrer Klienten.
Da kann man dann so eine Zeitreise zurückmachen, aber da das die Vergangenheit oft sehr schwere Inhalte hat, versuche ich doch sehr kreativ wieder zu arbeiten. Da nimmt man dann für irgendein Hindernis, was weiß ich, man hat jemand verloren, nimmt man dann auch ein Symbol und versucht dann auch wieder weiterzuschauen. Weil oft werden diese schweren Themen, man hat die Mutter schon verloren ganz früh oder so, man kriegt aber auch Kraft durch so eine Situation. Also auch der Fokus wieder auf das, was aus so etwas wieder Gutes herauskommt.
Das ist die sogenannte Timeline-Arbeit, die Sie da machen, das ist also eine richtige Zeitleiste praktisch vom Leben machen und die wesentlichen Meilensteine da versuchen herauszufinden. Und da geht es ja auch immer darum, Verborgenes sichtbar zu machen auch. Genau. Das heißt, was den Klienten vielleicht noch gar nicht bewusst ist.
Weil beim genaueren Hinschauen, dann kommt oft, sagen dann so Leute zu mir, ah ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Also so viel Wunden verwandeln sich in Perlen. Das ist für mich auch so ein Lebensmotto, das auch so spannend ist, weil das, was weh tut und furchtbar war, kann sich in eine Perle verwandeln, die einen dann wieder so einen Schubs im Leben gibt und man wieder vorankommt.
Da steht auch der Begriff Bildmeditation. Mhm. Was ist das genau? Ist das etwas, dass man sich da Bilder von früher anschaut oder was versteht man darunter?
Ich fotografiere gerne alles Mögliche, wenn ich so eben wandern gehe. Und wenn man so in die Natur schaut, gibt einem die Natur ja Antworten in diesen Bildern. Und da kann ich jetzt, was weiß ich, 10 Bilder herlegen und die Leute frage ich dann, die zu mir kommen, ja, welches Bild spricht sie gerade an? Und da ist meistens eins oder zwei dabei und aus dem heraus entsteht dann schon wieder so viel. Und das ist dann schon wieder so eine Leichtigkeit im Arbeiten.
Bei den Aufstellungen ist es so, dass es viele unterschiedliche Aufstellungen gibt. Familienaufstellung, Problemaufstellung, Aufstellung in Entscheidungssituationen und Darstellung des inneren Teams auch. Mhm. Wie entscheiden Sie, welche Aufstellung da die beste ist?
Wenn der Klient mit einem Thema kommt, dann kristallisiert sich sehr schnell heraus. Aber besonders das innere Team sagt wahrscheinlich nicht so schnell jemand etwas. Inneres Team sind diese Themen, die so, jeder hat so viele Stimmen in seinem Kopf. Und welcher Stimme gebe ich jetzt Bedeutung? Da spricht vielleicht die Vergangenheit herein, dann irgendein Freund und wieder ein anderer und wieder ein anderer. Ich muss aber eine Entscheidung treffen. Das ist dann oft gar nicht so einfach. Und da helfe ich beim Ordnen, welche Stimme ist vielleicht jetzt wirklich die, die mich in der Zukunft gut voranbringt.
Man braucht für das alles sehr viel Empathie, nehme ich an. Ja. Und das ist ja auch der Unterschied meiner Meinung nach zum Psychologen, das ist in herkömmlicher Hinsicht, weil der geht nach seinen Vorlagen oft vor und arbeitet das halt ab, aber geht vielleicht nicht so intensiv und genau auf den Menschen ein, wie in Ihrem Fall als Lebensberaterin. Und das ist etwas, eine Veranlagung, glaube ich auch. Ich glaube, das kann man gar nicht so gut lernen, oder glauben Sie?
Ich denke mal, ja, es wird so ein Zusammenspiel sein. Also sicher spielt auch immer die Lebensgeschichte mit. Aus welcher Geschichte komme ich? Inwieweit habe ich schon als junger Mensch angefangen, anderen gerne zuzuhören, mir die Probleme anzuhören und versuchen zu helfen? Also bei mir hat das schon früh begonnen. Aber es ist nicht nur das Einzige, was mich so ausmacht, eben weil ich habe dann auch die Ruhezeiten, das Fotografieren, das etwas Schönes darstellen, etwas herausarbeiten. Also das ist alles irgendwie da, aber in dieser Arbeit kann das auch mit einfließen, eben so wird das größer.
Sie arbeiten an einem Röntgeninstitut und wann ist da in Ihnen die Idee aufgekommen, jetzt professionelle Lebensberaterin zu werden?
Na, das war schon sehr früh. Also ich habe schon 1990 im Krankenhaus Mödling zu arbeiten begonnen und habe mir dann gedacht, und das mache ich jetzt mein Leben lang. Also das war für mich echt eine heftige Erkenntnis. Ich habe mir gedacht, 40, 45 Jahre sind es ja mittlerweile dann schon, dass man das arbeiten muss. Und ich habe mir dann gedacht, das Leben muss doch mehr bieten. Jetzt habe ich so viel gelernt bis zur Matura, dann diese Ausbildung. Und das war's dann. Da wird man vorher in so viel Vielfalt eingeführt in der Schule, im Gymnasium und überall. Und dann macht man nur einen einzigen Beruf. Okay, ich habe dann auch Kollegen beobachtet, haben mir gedacht, das kann es nicht sein auf die Dauer. Und dann habe ich mich weitergebildet. Also ich habe dann geschaut, was gibt es noch für Möglichkeiten. Ich komme ja auch aus einer christlichen Szene, weil mein Vater Pastor war, meine Mutter Lehrerin. Und da wird man ja mit sehr viel Sinnhaftigkeit schon mit kirchlichen Inhalten und biblischen Inhalten konfrontiert. Und dann haben wir gedacht, na, es muss mehr geben. Dann habe ich die biblisch-therapeutische Seelsorge mal kennengelernt. Die hat es dann aber nicht mehr in der Ausprägung gegeben. Und dann kam ich zu einer Lebensberaterausbildung und da habe ich dann Ende der 90er Jahre begonnen und da habe ich gemerkt, das tut mir gut. Da haben meine Begabungen auch Platz und da ist dann der Weg, hat ja begonnen.
Das geht sich irgendwie aus, zwei Berufe parallel zu führen, was ja auch interessant ist, wenn das andere Menschen hören, dass sie sagen, ja, ich habe einen Beruf, aber ich kann nicht was Zweites daneben machen, weil das geht sich nicht aus. Offensichtlich geht das schon.
Es geht grundsätzlich, aber es hat auf jeden Fall gedauert, bis ich so weit gekommen bin, weil es waren dann einige Hürden auch in meinem Leben, unter anderem meine Kopfoperation. Und da war ich sehr herausgefordert, ein gutartiger Tumor. Wurde herausoperiert, aber es passt wieder. Also das waren dann schon sehr heftige Geschichten, auch die Eltern zu verlieren. Aber all das hilft mit, die Menschen, die zu mir kommen, wieder besser zu verstehen.
Das ist ja auch wichtig, dass man selbst auch ein bisschen Leid erlebt hat, wenn man es völlig, wenn jetzt überhaupt nicht, da kann man sich auch nicht einfühlen, nicht so leicht.
Ja, absolut. Eine Sache, ich habe auch jetzt nicht unbedingt geheiratet, also ich habe keine Familie gegründet. Ich bin jemand, der sehr viel und gut schon alleine sein kann. Also bei mir fühlen sich wahrscheinlich Menschen auch sehr wohl, die mit sich alleine zurechtkommen müssen, weil ich das wirklich mittlerweile als Ressource kennengelernt habe, als Qualität. Und da kann ich kreativ sein.
Glauben Sie, dass das auch etwas förderlich ist für die berufliche Tätigkeit, wenn man eben keine Familie hat und sich ganz auf das Berufliche konzentrieren kann?
Ja, ist auf jeden Fall förderlich. Und natürlich bin ich jetzt vielleicht nicht die Familienexpertin, aber ich habe sehr viele Freunde, habe einen riesen Freundeskreis. Das ist mein großes Geschenk. Und ich liebe es, Kontakte zu pflegen. Also ich bin total offen für Menschen. Aber dann brauche ich auch wieder meinen Rückzug. Also jetzt kann ich sagen, das gehört halt alles zusammen. Und übrigens, was Hochsensible auch sehr gut haben, ist Humor. Also Lachen ist auch eine ganz wesentliche Qualität, um das Leben zu erleichtern.
Ist es so, dass die Hochsensiblen nach ihrer Erfahrung jetzt weniger leicht in Beziehungen leben können, weil sie eben hochsensibel sind oder hat das damit nichts zu tun?
Ja, es kann es auch schwerer machen, aber der Partner muss da sehr achtsam sein und das gut spüren, wenn die hochsensible Partnerin dann wieder ihre Freizeit und ihren Freiraum braucht. Also ich habe das in gewissen Beziehungsabschnitten auch erlebt und muss sagen, wenn der Partner das kann, dann ist es wunderbar. Dann gibt er dir diese Zeit, man kann sich dann wieder gut mit sich verbinden und alles wieder ordnen und dann ist man wieder bereit, so, jetzt können wir wieder miteinander weitermachen, was auch immer, spazieren gehen, was essen und so weiter.
Partnern ist ja sowas zumutbar prinzipiell, aber Kindern weniger, nicht? Also das heißt, ist es auch so ein Ausschließungsprinzip, dass man sagt, das Hochsensible, also mit Kindern, dass das schwierig ist? Oder wie haben Sie das als Kind erlebt mit Ihrer Mutter? Ist das, haben Sie das als Zurückweisung auch erfahren?
Ja, manchmal schon, ja. Manchmal schon. Aber da ich dann wieder viele Freundinnen hatte, ist das, konnte ich damit umgehen. Und außerdem brauchte ich selber wieder meinen Freiraum. Also, aber das hat sich halt im Laufe des Lebens zu Hause bei den Eltern irgendwie so entwickelt und eingespielt. Ja. Aber sicher am Anfang war es Zurückweisung.
Das kann auch ein Grund gewesen sein, dass Sie sich vielleicht gedacht haben, ich mache das selber nicht, dass ich mit Kindern, weil ich schon weiß, es tut ihnen nicht so gut oder so.
Ja, vielleicht war das schon so eine innere Stimme, die mich gewarnt hat, nur nicht um Kinder kriegen. Ich habe dann an den Freundinnen gesehen, wie es denen so mit den Kindern geht. Und da gab es eine Freundin, die hat Zwillinge bekommen. Und ich war zu Besuch dort und ich war innerhalb kürzester Zeit erschöpft. Das hat mich echt überfordert. Diese Lärmkulisse, diese Überbedürftigkeit. Und immer gedacht, na, es ist besser, ich habe kein Kind. Und ja, und so habe ich das dann auf jeden Fall entschieden. Und es hat sich jetzt eh nicht so ergeben.
Zum Abschluss noch unseren Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen näher kennenlernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Lieblingsmusik, da bin ich sehr vielfältig. Also ich von Klassik über Supertramp, über Electric Light Orchestra, ABBA, also 80er, 70er Jahre, die bevorzuge ich.
Gibt es einen bevorzugten Film oder Filmgenre, das Sie gern haben?
Ja, so Filme nach wahren Begebenheiten, so sanfte Filme, ohne Gewalt.
Ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
Ja, da aktuell ist es ein Buch von Reinhard Hirtler, Das Herz, oder einfach psychologische Bücher, die auch über Hochsensibilität, wo ich mich besser verstehen lerne.
Eine bevorzugte Speise?
Italienisch, Griechisch.
Eine Lieblingsfarbe?
Gelb.
Ein Lokal, das Sie empfehlen könnten? Oder?
Ja, also empfehlen, ja, in Mödling gibt es das Pizza Pasta, die sind ganz gut, zum Beispiel. Ja.
Italienisches Essen.
Ja. Genau.
Ein Urlaubsort, wo Sie gerne hinfahren?
Ich reise zwar viel in den Süden, weil die lieben Menschen, die ich kenne, alle in den Süden wollen, aber im Herzen liegt mir der Norden, weil ich eine nordische Seele habe.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin kreativ, liebe die Ruhe und liebe Menschen.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Bleib wie du bist und ändere dich täglich.
Wenn Sie von Ihren Zielen jetzt sprechen, in den nächsten Jahren, was haben Sie sich da vorgenommen?
Ja, also ich würde wirklich gerne jetzt eine Selbsthilfegruppe für Hochsensible gründen, weil ich habe in meinem Freundeskreis irrsinnig viele Hochsensible und ich merke, wie gut es ihnen tut, wenn wir so einen Austausch haben, auf einen Gedanken- und Gefühlsaustausch auf Augenhöhe. Das ist wunderbar und da kann man sich auch gemeinsam ordnen. Also drum, ich würde das gerne gründen, würde mich freuen, wenn Beratung immer mehr wird. Also das liegt mir am Herzen, Menschen einfach auf ihrem Weg weiterzuhelfen, damit der Weg schöner wird und leichter. Damit sie die Themen aussprechen können, die sie belasten und sie zurücklassen können. Und dass aus diesen ganzen Wunden, die man im Leben so gesammelt hat, auch Perlen werden dürfen.
Ja, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Ich danke ebenso.